Hallo Jonas, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und heute Gast bei mir bist. Und am Anfang, Jonas, stellen wir immer fünf Zahlen, Fakten, Fragen. Erste Frage, Name,
Jonas Deichmann.
Alter,
Ich bin 34.
Beruf,
Ich bin Extremsportler und Abenteurer.
Hobbys.
Extremsport und Abenteuer. Also Radfahren, Bergsteigen, Laufen, Trailrunning und so weiter. Alles, was draußen in der Wildnis ist.
Bei dir würde das passen, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht.
Genau, ich bin in der glücklichen Situation, dass mein Hobby auch mein Beruf ist.
Jonas, was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist Chile en Nogada. Das ist ein mexikanisches Gericht, was Chili gefüllt mit verschiedenen Gewürzen und Fleisch. Es ist super und gibt es nur in Puebla, irgendwie 2 Monate im Jahr.
Aha, sehr gut. Hast du einen Spitznamen?
Je nach Land hat mir die Medien anderen Spitznamen gegeben. Jetzt hier in Mexiko, Forrest Gump, Alemann.
Sehr schön. Jonas, hast du ein Vorbild oder ein Held?
Nein, ich habe jetzt kein Vorbild oder Helden, dem ich irgendwie nacheifere. Als kleiner Junge war mein Opa, war Schlangenfänger in Afrika, immer so jemand, wo ich gesagt habe, das ist toll, sowas will ich auch machen.
Das heißt, von deinem Opa hast du auch deine Lust auf Abenteuer, deine Lust auf in die Welt rauszugehen?
Ja, genau. Also mein Opa hat 30 Jahre im Busch in Afrika gelebt und hat Schlangen gezüchtet. Und das erste Mal war ich ein 6-jähriger Junge dort und fand das natürlich super spannend.
Wann hast du den Entschluss gefasst, diesen Triathlon Around the World zu machen?
Vor 2 Jahren habe ich den Entschluss gefasst. Ich habe gerade den Weltrekord von Cape to Cape aufgestellt, also mit dem Fahrrad von Nordnorwegen nach Kapstadt Südafrika. Und ich erinnere mich genau an den Tag, wo mir die Idee kam. Ich war gerade in der Sahara unterwegs und habe schon darüber gedacht, okay, mein Abenteuer geht jetzt noch so 35 Tage, bis es vorbei ist. Wird auch mal Zeit, mir Gedanken über das nächste zu machen. Und mir war klar, ich möchte nicht mehr nur Radfahren, sondern einfach mal eine andere Disziplin machen. Auf dem Fahrrad habe ich alles erreicht, was es gibt auf der Langstrecke. Und wer hat nicht den Traum, einmal um die Welt zu umrunden? Und so kam dann die Idee, warum nicht als Triathlon? Sind 3 spannende Disziplinen, hat noch keiner so gemacht. Und ich war sofort begeistert von dem Gedanken.
Super Idee für alle die, die sich vielleicht im Sport nicht so auskennen. Jonas, was heißt Triathlon Around the World in Fakten? Wie viele Kilometer laufen, wie viele Kilometer Rad, wie viele Kilometer schwimmen?
Also ich mache es natürlich auch im Verhältnis zum Ironman. Also ein Triathlon kann ja jetzt nicht 5% der Schwimmstrecke und dann laufe ich mal ein bisschen und Radfahren sein. Ein Ironman ist 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Radfahren und dann 42 Laufen, also noch Marathon. Und ich mache exakt die 120-fache Distanz. Also ich bin 460 Kilometer durch die Adria geschwommen, dann bin ich jetzt mittlerweile fast 21.000 Kilometer geradelt, also es fehlen noch 4.000 und bin auch die 5.060 Kilometer bereits gelaufen, also die 120 Marathons in 116 Tagen.
Unglaublich. Also ich als ehemalige Leistungssportlerin habe gedacht, dass ich viel trainiert und viel gemacht habe als 800-Meter-Läuferin. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich ziehe den Hut, Chapeau vor der Leistung, was du da in diesem Jahr geschafft hast. Jonas, was motiviert dich und wenn du morgens aufstehst, was denkst du da?
Also mir geht es nicht um den Rekord am Ende, das ist ein Bonus, sondern mir geht es ums Abenteuer und um die Erlebnisse. Und ich bin ja auch ohne Support unterwegs. Ich habe kein Auto oder kein Boot, was hinter mir herfährt, sondern trage mein Gepäck selber und bin in Ländern unterwegs, in den Gegenden, wo jetzt der normale Tourist nicht hinkommt. Und ich weiß, ich war jeden Morgen auf und weiß genau, heute erlebe ich was. Heute werde ich was sehen, was ich noch nie zuvor gesehen habe. Und ja, es ist oft hart, aber es sind Erinnerungen, die fürs Leben bleiben. Und ich habe jetzt in den letzten, jetzt seit 13 Monaten unterwegs, in den letzten 13 Monaten mehr erlebt, als ich in Deutschland in 10 Jahren erleben würde. Und das ist das, was mich motiviert.
Ich glaube, es ist sogar noch viel mehr als das, was du sagst. In 10 Jahren, was du erlebt hast, erleben 100 Leute nicht in ihrem ganzen Leben, wo du gewesen bist. Ich glaube, du warst in über 100 Ländern von...
Genau, also ich bin jetzt seit vier Jahren bin ich jetzt auch als vom Beruf her Abenteurer und Extremsportler und bin jetzt in den letzten 4 Jahren aber wahrscheinlich auch schon über 60 Ländern gewesen. Insgesamt in den letzten 10 Jahren bin ich jetzt in knapp 110 Ländern gewesen.
Deine Top 3?
Mexiko, Peru und Neuseeland.
Ah, Neuseeland war ich selber, das kann ich sagen, das ist wirklich gigantisch, von der Natur her traumhaft unberührt. Das hat auch mich wahnsinnig beeindruckt. Jonas, was war so für dich der emotionalste Moment auf deinem Trip bisher?
Also ganz klar Mexiko. Mhm. Und auch da muss ich ja mal überlegen, was denn der emotionalste war, weil Mexiko, das hat sich ja ein bisschen anders entwickelt als erwartet. Ich bin an der Grenzmauer zu den USA mit einem anderen Läufer losgelaufen und wurde dann irgendwann zur nationalen News Story hier und habe teilweise hunderte von Menschen gehabt, die hinter mir herliefen, mit großer, teilweise 8 Polizeiautos und schwer bewaffnete Polizisten, die neben mir heranrennen. Also es war doch sehr, sehr anders geworden. Der emotionalste Moment, sicherlich die Ankunft in Cancun, war da ganz besonders. Also meine Familie war vor Ort und das dann geschafft zu haben, weil gerade Laufen ist ja nicht meine Paradedisziplin, war was ganz Besonderes. Und natürlich auch Coqueta. Das ist eine Straßenhündin, die mir 130 Kilometer in Durango gefolgt ist. Ich habe erst versucht, sie, sagen wir mal, wegzuscheuchen, weil ich sie nicht mitnehmen kann, aber sie kam immer wieder und hat dann auch nachts vor meinem Zelt übernachtet. Und ich kam dann in der Hauptstadt vom Bundesstaat ins nationale Fernsehen und habe dann dort gesagt, ja, ich suche jemanden, der sie adoptiert. Sie wurde adoptiert und dann haben sie Läufer mit einem Pickup zurückgebracht. Und dort hat sie einen Empfang vom Bürgermeister und dem ganzen Dorf bekommen, wo ihr eine Medaille umgehängt hat. Und jetzt hat sie ein schönes Zuhause und gutes Essen und alles. Und das war sicherlich ein sehr, sehr emotionaler Moment.
Es ist Wahnsinn. Der Moment, wo du am meisten gelacht hast oder wo du auch über dich vielleicht selber geschmunzelt hast?
Also sicherlich auch die irgendwie mit den Menschenmengen in Mexiko, weil es einfach so absurd war. Teilweise, was für Leute mit mir mitgerannt sind. Also mir ist mal ein Einbeiniger auf Krücken 10 Kilometer hinterher gehüpft und dann teilweise ist eine ganze Polizeiabteilung mit 30 Leuten neben mir hergerannt und hat so Marschlieder gesungen. Und die dürfen ja ihre Waffen nicht im Auto lassen. Das heißt, sie sind dann mit Maschinengewehren neben mir hergerannt. Das sind so einfach nur absurde Situationen. Man denkt, was wäre jetzt ein falscher Film? Aber Und ganz besonders war auch noch, wo ich aus Tehuacán, kurz in der Mexiko-Stadt, rausgelaufen bin. Da haben mich irgendwie 50 Läufer begleitet. Und einer davon war in einem aztekischen Kriegerkostüm mit Sandalen und so einem großen Krieger auf dem Kopf und so ein bisschen hin und her gerannt. Und alle anderen Läufer sind, also ich bin am Tag irgendwie 45 Kilometer gelaufen und nach sind, also bei Kilometer 30 waren nur noch er und ich übrig. Und alle anderen sind irgendwann abgefallen. Und er war der Einzige, der den Marathon geschafft hat in Sandalen und ist mit mir angekommen und hat dann seine Füße, natürlich möchte nicht sagen, wie die aussahen, aber es ist so absurd, dass er der Einzige war von seinem Laufclub, der es geschafft hat.
Wahnsinn. Jonas, hat so ein Abenteurer und Weltenbummler wie du auch Angst?
Ich habe Respekt und, sag ich mal, Angst vor LKWs und Autos. Aber ich habe eine Angst, wo... Wenn es kommt, geht es so schnell, dann ist es auch wieder vorbei. Also wenn mich der LKW überholt und ein bisschen knapp war, dann ich nehme es ja erst wahr, da ist er schon an mir vorbei. So schnell geht es. Aber ich habe jetzt keine Angst vor Haien oder irgendwas anderem, was jetzt so die natürlichen Ängste sind, sondern ich bin da mal sehr, sehr rational. Und ich weiß, mein Risiko, dass mir was passiert vom Verkehr, ist halt 100-mal höher als alles andere.
Jonas, wenn man so lang unterwegs ist, wenn man alleine durch die Wildnis läuft, rennt oder schwimmt, hat man Heimweh und was macht man dagegen?
Also ich bin jetzt seit mittlerweile fast, 15 Jahren im Ausland immer unterwegs mit einer kurzen Unterbrechung. Deshalb, ich habe mich auch gewissermaßen daran gewöhnt, dass man Freunde und Familie halt nur ein paar Mal im Jahr sieht. Und wenn man sie sieht, hat man eine super Zeit zusammen. Vermissen neben Freunden und Familie tue ich jetzt mittlerweile auch mit Maultaschen und Cashbätzle und so Sachen.
Als geborener Schwabe, oder?
Genau, genau, das fehlt dann natürlich schon ein bisschen. Aber letztendlich, ich muss sagen, ich bin jetzt ein Jahr lang oder 13 Monate aus Deutschland weg und freue mich jetzt auch wieder wieder mal nach Hause zu kommen, aber dann auch nur natürlich auch temporär. Ich bin immer gern unterwegs.
Also das heißt, so ein Heimweh, dass du jetzt sitzt am Straßenrand und weinst, so rum ist das nicht. Du bist einfach so voller Emotionen und freust dich auf die Leute, die du kennenlernst, auf die Sachen und die Städte und die Natur, was du siehst, dass du da, dass wir uns keine Sorgen um dich machen müssen.
Also ich habe noch nie Heimweh in dem Sinne gemacht, dass ich jetzt irgendwie traurig war und die Heimat vermisst habe. Im Gegenteil. Aber ich muss sagen, jetzt nach 13 Monaten bin ich dann auch mal froh, wieder nach Hause, wieder nach Deutschland zu kommen. Aber auch, das weiß ich, wird jetzt ein halbes Jahr sein, weil ich ein paar viele Vorträge und Film und Buch kommen ja auch raus habe. Und da mache ich dann meine Tour, besuche alle und bin ein paar Monate in Deutschland. Und dann bin ich aber auch wieder bereit für das nächste Abenteuer.
Ich wollte gerade sagen, und dann bist du auch wieder froh, wenn du deine Ruhe hast, oder? Wenn du wieder rauskommst in die Natur und einfach so machen kannst, wie du willst. Wenn du so unterwegs bist, Jonas, gerade wenn man auch schwimmt, kann man ja mit gar keinem reden, sieht man ja auch gar keinen. An was denkst du? Denkst du gar nichts oder denkst du an neue Pläne, die du hast oder was hinter dir liegt? Was ist so das, was da in deinem Kopf vorgeht?
Also ich denke immer nach und das ist die große Herausforderung. Bei der Ultralangdistanz ist 95% Kopfsache. Und das gilt beim Schwimmen oder beim Laufen noch mal viel, viel mehr als beim Fahrradfahren. Und beim Fahrradfahren, da passiert was, man kann sich ablenken, da ist ein schöner Anstieg oder
ja, es. Du kannst ja auch links und rechts gucken, genau, ja.
Genau, beim Schwimmen, wenn man jetzt nicht direkt an der Küste ist, dann ist da einfach nur Wasser. Da kommen auch nicht wirklich oft Fische vorbei. Deshalb ist es einfach 7 Stunden am Tag Wasser. Und beim Laufen, naja, wenn es mal 40 Kilometer geradeaus durch die Wüste geht, dann ist es auch nicht wirklich abwechslungsreich. Und das ist alles eine Frage vom Kopf. Und das Wichtigste ist, kleine Ziele zu haben. Also ich denke sehr, sehr viel an die nächste Tankstelle, an die nächsten Tacos, der nächste Schokoriegel. Also ich laufe immer wirklich von Essen zu Essen. In meinem Kopf laufe ich auch keine 42 Kilometer oder schwimme auch keine 460 Kilometer, sondern ich schwimme bis zum nächsten Felsen oder laufe bis zum, ja, in meinem Kopf laufe ich 42 mal 1 Kilometer und nicht einen Marathon. Ja. Und das ist essentiell verfolgt im Extremsport.
Im Prinzip hast du dann immer so vor dir so ein Next Step, wo du sagst, okay, mit dem Fahrrad, wenn jetzt gerade eine Panne ist oder so, also bis Kilometer 120, da kommt die Tankstelle, da esse ich was. Und beim Schwimmen war es dann da, wo die nächste Möglichkeit ist, wo du einfach auch mal anhalten kannst und was essen oder was trinken kannst.
Genau, ich habe eine große Vision natürlich. Also jetzt in München ankommen zum Beispiel oder hier bei der Laufstrecke Cancun erreichen. Das ist was für mich auch absolut was Positives, darauf freue ich mich. Aber im Tagesgeschäft konzentriere ich mich aufs Jetzt. Große Ziele in kleine runterbrechen. Also ich fokussiere mich wirklich jetzt auf den Weg zur nächsten Tankstelle. Und das ist unglaublich wichtig, weil wenn es einmal schlecht geht und man denkt, oh, jetzt geht es mir schlecht und ich habe noch ein paar tausend Kilometer, dann ist es unglaublich demotivierend. Und daher kleine Ziele setzen und sich mit was belohnen. Und man erholt sich ja auch. Also es ist so schlecht, wie es einem geht, ein paar Stunden schlafen, was Gutes essen und der nächste Tag vielleicht passiert, kommt noch die Sonne raus oder irgendwas Spannendes passiert oder es kommt, gibt mal Rückenwind und die Situation ist besser. Also der größte Fehler, den man machen kann, ist immer, wenn die Bedingungen gerade schlecht sind und man sich nicht gut fühlt und sich dann von den Bedingungen überwältigen lassen, weil man einfach denkt, oh, das habe ich jetzt noch die nächsten paar tausend Kilometer.
Muss ich so reinziehen.
Und immer positiv sein, immer davon ausgehen, dass es morgen besser wird.
Schöne Motivationsspruch. Aber trotz alledem, ganz ehrlich, Jonas, hast du einmal zwischendurch gedacht, ich höre auf, was mache ich hier eigentlich, es geht nicht weiter?
Nein, habe ich auf keinem meiner Abenteuer jemals gemacht, Wahnsinn. Weil es geht immer weiter. Und das liegt eben auch genau an dem an einem kleinen Ziel. Hm. Dieses Mal war es ein bisschen noch eine, für mich das Schwerste bei meinem Triathlon die Welt jetzt. Das waren gar nicht die Herausforderungen, die körperlichen oder von der Natur gegebenen, sondern es war die Corona-Pandemie und die Grenzschließungen. Weil es war das erste Mal für mich, dass ich es nicht mehr unter meiner Kontrolle hatte. Mhm. Wenn ich in Sibirien im Schneesturm war, dann habe ich trotzdem gewusst, okay, das ist jetzt nicht so toll, aber da kann ich mich durchkämpfen. Und ja. es liegt an mir. Und mit Corona-Grenzschließung, wenn die Grenze zu ist, dann ist sie zu. Und klar habe ich gute politische oder in die Businesswelt Kontakte, wo man vielleicht ein bisschen was mit der WBN lösen kann. Mhm. Aber auch da sind das ist begrenzt. Wenn die Grenze zu ist und es auf politischer Ebene nicht geht, dann geht es nicht. Und das ist unglaublich schwierig, damit umzugehen.
Das wäre auch eine Frage von mir gewesen, wie überhaupt Corona deine ganze Tour. Ich meine, es ist auch, du hattest es ja geplant, du warst unterwegs und dann ist das ja einfach gekommen, wie du sagst. Das kannst du gar nicht beeinflussen. Aber trotz alledem hast du es geschafft und das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ohne ein Team im Hintergrund ist das ja gar nicht möglich. Also auch wenn du selber läufst, schwimmst und Rad fährst, brauchst du ja trotzdem Leute, die dich unterstützen, weil du brauchst ja nicht nur ein paar Turnschuhe. Erzähl mal, wie so dein Team im Hintergrund, wie das läuft, funktioniert und wie du das so organisierst.
Also in der Praxis kann ich meine Abenteuer komplett alleine machen. Ich habe auch die vergangenen großen Rekorde alle ohne Team gemacht. Mittlerweile habe ich ein Team, was aber auf Filmen, Bilder und Medienanfragen und solche Sachen mehr zielt, weil es ist halt mittlerweile auch ein großes Projekt, wo einfach nicht nur mehr das reine Abenteuer alleine dasteht, sondern es ist eben auch noch es kommt ein Fernsehfilm raus, es kommt ein Buch, ich halte Vorträge und so weiter. Das ist einfach viel mehr dahinter. Und ich habe ein Team, also mein Vater macht so ein bisschen das Management und Backoffice, also er kümmert sich um die Webseite, um Medienanfragen und so Sachen, um mir einfach ein bisschen Zeit abzunehmen. Und genauso habe ich auch ein Filmteam und Fotografen. Die kommen so im Schnitt einmal im Monat für ein paar Tage vorbei und sind dann aber aufs Filmen und Fotografieren fokussiert und jetzt nicht auf mir mein Gepäck tragen. Das heißt, um die Frage nochmal zu beantworten, ich kann meine Projekte komplett alleine machen, Logistik, von der Logistik her. Allerdings, wenn man das Ganze auch vermarkten will und darüber einen Buch und Film machen möchte, dann geht das Ganze mittlerweile einfach nicht mehr.
Aber wie machst du das zum Beispiel? Du kommst ja nicht mit ein paar Turnschuhe aus, wenn du jeden Tag einen Marathon läufst. Wie organisierst du sowas zum Beispiel?
Also ich habe die letzten 4 Monate 11 Paar Turnschuhe verbraucht und habe die erstmal alle irgendwie 12 Paar nach Tijuana schicken lassen, wo es losging und habe dann immer so 2 oder 3 in meinem Anhänger gehabt und die anderen habe ich immer vorausgeschickt, dass die dann einfach so entlang der Strecke habe ich dann so kleine Supply-Stationen gehabt.
Die meisten weiß ich jetzt nicht, wer alles dich auf Instagram verfolgt, aber vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen. Das heißt, du läufst ja nicht mit dem Rucksack, sondern du hast ja einen Gott und hast einen Wagen hinten an dir dran, wo du so das Nötigste drin hast. Sag uns ganz kurz, was das Nötigste ist, Jonas, was du so mitnimmst.
Ich habe so einen Laufanhänger und eigentlich einen Kinderanhänger hinter mir hergezogen, wo meine Ausrüstung drin war. Ist alles super Minimalismus, also der Anhänger inklusive Gepäck und Essen und Trinken ist ca. 50 Kilo. Mhm. Und da waren Zelt drin, eine Isomatte, ein Schlafsack, 2 Paar Trikots und Hosen, ein bisschen Elektronik, also Powerbank, GoPro, PC und Essen und Zahnbürste und so Sachen. Also aber ich habe keinerlei, sag ich mal, Glücksbringer oder irgendwas Persönliches dabei, was ich nicht absolut brauche.
Aber sowas ist, wenn man so unterwegs ist in der Wildnis und weiß ich wo, ist aber auch nie dir was passiert, dass was gestohlen wurde oder du überfallen wurdest oder irgend sowas? Gar nichts?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe natürlich auf vergangenen Abenteuern oder jetzt auch auf diesen habe ich jetzt natürlich mal Begegnungen mit Tieren gehabt. Also in Mexiko ist mal eine Klapperschlange am Zelt vorbeigekommen oder Skorpione, Spinnen, Taranteln und so Sachen. Aber das ist ja, wenn man sich richtig verhält, auch keine Gefahr. Und in Mexiko mit Leuten, da haben vorher aus Deutschland natürlich ganz viele Leute gefragt, also es stand auch in der Zeitung die Frage, ob ich mit schutzsicherer Weste unterwegs bin. So gefährlich ist Mexiko dann nicht, also es kann überall was passieren, aber ich bin jetzt als Läufer nicht der klassische, das klassische Opfer. Interessant war es vor allen Dingen in Sinaloa. Das ist so der Bundesstaat, wo auch das bekannteste Drogenkartell Mexikos vom Chapo Guzman die komplette Macht hat. Da bin ich so in die Sierra Madre Berge hochgelaufen und da kamen dann erst die also kleine Jugendliche mit Walkie-Talkie auf Motorrädern, die Straße patrouilliert haben. Und ein bisschen später kamen dann noch zwei Kartellmitglieder auf dem Motorrad an und die haben mich halt gefragt, ja, also sie haben mich gewusst, wer ich bin, haben gesagt, ja, hallo Jonas, willkommen, du weißt, wir sind hier die Regierung und du brauchst dir keine Sorgen machen, wir folgen dir auf Instagram und wir passen auf dich auf und wir hätten gern ein Selfie mit dir. Und danach haben sie noch gefragt, wie das mit der Drohne aussieht und haben dann gesagt, also die Drohne, die darfst du ja fliegen lassen, aber nur direkt über der Straße. Auf keinen Fall darfst du über die Hügel fliegen, sonst schießen wir sie runter. Das war auch ernst gemeint.
Also das heißt im Endeffekt, in dem Fall hat dir dein Bekanntheitsgrad in Mexiko enorm geholfen, weil du bist ja in Mexiko dermaßen bekannt mit Fernsehen, Rundfunk, überall bist du.
Genau, also in Mexiko bin ich mittlerweile viel, viel bekannter als in Deutschland.
Und du hast gar einen extra Namen bekommen.
Genau, also hier Forrest Gump, Alemann, deutsche Forrest Gump. Und ich habe dann auch den zweiten Teil der Strecke, also in Chiapas zum Beispiel, ist ein relativ gefährlicher Bundesstaat, dort gibt es tatsächlich Überfälle und viele Probleme. Da habe ich dann so zwischen 4 und 5 Autos teilweise, also Polizeieskorte hinter mir gehabt, mit dann... Also selbst vor dem Hotel abends standen zwei bewaffnete Polizisten und haben aufgepasst. Das war auch ein bisschen übertrieben. Also das wäre jetzt in dem Ausmaß nicht nötig gewesen. Aber die Regierung, also die Lokalregierungen wollten sich natürlich auch mal so ein bisschen hier präsentieren. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn mir in den internationalen Medien irgendwas passiert, dann ist es für den Terrorismus in dem Land natürlich, in der Region natürlich eine absolute Katastrophe. Deshalb waren sie auch ein bisschen übervorsichtig, aber ich war immer gut beschützt.
Gut, hast du vollkommen recht, wenn jemand so medienwirksam unterwegs ist und wenn dann irgendwas passiert oder du verschwindest, was Schlimmeres kann denen eigentlich gar nicht passieren. Jonas, wenn so ein Weltenbummler mal Urlaub macht, was macht der dann?
Also ich nehme normalerweise so nach einem Projekt so mal eine Woche, wo ich gar nichts mache, gar keinen Sport.
Gar keinen Sport.
Eine Woche, wo ich wirklich auch gar nichts mache. Und danach wird mir aber auch schon wieder ziemlich langweilig. Das heißt, ich fange dann schon wieder an, halt so lockere Läufe, Radfahren, Wandern, je nachdem, wo ich gerade bin. Das geht dann so, weiß nicht, so 3-4 Wochen und danach bin ich einfach so gelangweilt, dass ich unbedingt wieder richtig Sport machen muss. Ich habe allerdings nach so einem Projekt mal ein paar Monate, wo ich jetzt, sag ich mal, nicht trainiere, sondern einfach so nach Lust und Laune Sport mache. Das können mal auch mal 150 Kilometer Radtour sein, aber jetzt nicht, dass ich das regelmäßig mache. Wenn ich Urlaub habe, dann mache ich nochmal das, was ich auch mache, wenn ich nicht Urlaub habe. Also ich gehe mit dem Fahrrad auf Bikepacking-Abenteuer oder gehe wandern, Bergsteigen, so Sachen. Also Urlaub und Arbeit unterscheiden sich bei mir eigentlich nicht. Vielleicht sind die Distanzen ein bisschen kürzer.
Der normale Urlauber, oder nein, einige von den Urlaubern, wir können ja nicht alle über einen Kamm scheren, der liegt am Strand und liest, aber das gibt es beim Jonas halt nicht, dass du einfach mal 3-4 Wochen irgendwo rumliegst und nicht machst. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und als Sportler kenne ich auch, ist man eigentlich immer in Bewegung und fühlt sich eigentlich unwohl, spätestens nach 2-3 Tagen, dass man sagt, oh nee, jetzt brauche ich wieder irgendwie Bewegung und Belastung.
Ja, also ich mir jetzt so einen Urlaub vorstellen, in einem All-Inclusive-Resort am Pool liegen und nichts machen, das kann ich 2 Tage machen und dann halte ich es nicht mehr aus.
Jetzt deine Tour nähert sich so langsam dem Ende, Jonas. Es gibt doch garantiert schon Pläne, was du als nächstes machen willst. Oder ich glaube nicht, dass du sagst, nee, ich habe noch nichts, aber wie ich dich kenne, hast du garantiert schon was im Kopf.
Auf jeden Fall. Also mir fehlen noch 4000 Radkilometer von Lissabon bis nach München. Da bin ich dann so Ende November. Und danach bin ich erstmal, sag ich mal, ein halbes Jahr in Deutschland, Schweiz, Österreich hauptsächlich unterwegs mit der European Outdoor Film Tour, wo der Film kommt. Und dann kommt noch ein Kinofilm raus, großer und Buch und Vorträge. Und danach wird es dann Zeit, auch mal wieder, also dann Richtung 2023, das nächste große Projekt. Ist noch streng geheim. Das Einzige, was ich sagen kann, es wird wieder sehr, sehr lange werden und steht meinem Triathlon um die Welt auch in, sag ich mal, Herausforderungen in nichts nach. Hat auch noch keine gemacht. Aber top secret.
Solche Ideen kommen dir, wenn du unterwegs bist, wenn du oder wird sowas an dich rangetragen oder ist dir das irgendwann mal in der Wüste oder auf dem höchsten Berg eingefallen, wo du sagst, boah, das kann ich noch machen, das hat noch nie einer gemacht?
Die Ideen kommen ja alle selbst. Also ich mache nichts, was irgendwie andere gemacht haben, um es einfach schneller zu machen, weil letztendlich, was mich reizt, ist Sachen anders machen, oder Sachen zu Projekte, die noch kein Mensch vor mir gemacht hat. Und die Ideen kommen ja normalerweise, wenn ich unterwegs bin. Jetzt hier zum Beispiel Baja California, das waren 1400 Kilometer, wo ich da größtenteils allein durch die Wüste gelaufen bin. Da hat man viel Zeit, um nachzudenken und da kommen einem viele dumme Ideen, die man in der Zukunft machen können.
Also da sind wir echt gespannt. Wenn du nach Hause kommst, nach Deutschland, was machst du als erstes und auf was freust du dich am meisten?
Also als allererstes tue ich Maultaschen essen.
Gut.
Und am meisten freuen tue ich mich ja auf Freunde und Familie zum einen und dann zum anderen endlich mal auch, ich habe jetzt natürlich auch viel zu tun, wenn ich zurück bin, aber es sind auch mal ein paar Tage dabei, wo ich nichts zu tun habe. Und jetzt aktuell zum Beispiel, die letzten 116 Tage bin ich jeden Tag einen Marathon oder mehr als einen Marathon, 44 Kilometer am Schnitt gelaufen. Ich habe auch kein Wochenende, dann habe ich noch Social Media und so Sachen. Also ich bin die letzten 4 Monate, jeden Morgen hat um 6 mein Wecker geklingelt und dann hast du 10 Stunden Arbeit vor dir mit Laufen und Social Media und Essen und allem. Und das jeden Tag. Und ich freue mich jetzt einfach mal darauf, Tage zu haben, wo ich aufwache, wenn ich halt aufwache und einfach nichts zu tun habe.
Da bin ich echt erstaunt. Ich hätte jetzt so gedacht, dass du morgens aufstehst, okay, machst, aber dass du das richtig mit Wecker und allen Stellen machst, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Aber klar, ohne Disziplin kommst du ja auch nicht vorwärts, gell?
Das liegt an der Hitze hier in allererster Linie. Mhm. Also Disziplin ist ein sehr gutes Stichwort, weil alles, was ich mache, ist basiert auf Regeln, auf Disziplin, darauf den inneren Schweinehund zu überwinden. Und das macht man mit Disziplin. Also das macht man, indem man, wenn es regnet und 5 Grad hat und man ist auf dem Fahrrad unterwegs und ist müde und alles, dann ist die Versuchung, jetzt hier bei der nächsten alle 20 Kilometer anzuhalten, um Kaffee zu trinken, natürlich groß. Und wie umgeht man das? Indem man sich Regeln setzt, indem man sich sagt, nee, ich fahre jetzt 80 Kilometer und vorher gibt es keinen Kaffee. Und das macht man auch. Das heißt, es ist schon alles so durchstrukturiert. Genauso, wenn man weiß, die Wettervorhersage für den nächsten Tag ist fürchterlich und man setzt sich nicht am Vorabend bereits eine Zeit, okay, um 7 Uhr verlasse ich mein Zelt und bin unterwegs, ja, dann bleibt man im Zelt liegen und verbringt die Zeit dort. Aber es bringt dann ja nicht weiter. Es ist einfach Zeitverschwendung am Ende. Deshalb geht alles um Regeln. Und ich werde natürlich, wenn ich jetzt zurück bin, nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Also das möchte ich jetzt nicht vorstellen. Aber es geht mir darum, ich wache mal auf, sei es um 7 oder sei es um 8 und entscheide dann morgens, heute ist Wetter schön, heute gehe ich radeln oder heute gehe ich eine Runde joggen oder heute mache ich das. Das ist einfach mehr so die Spontanität, die dann da ist.
Super. Als Agenturchefin, Jonas, freue ich mich natürlich, dass du Teil unseres Teams geworden bist. Freue mich natürlich, dich auch dann persönlich kennenzulernen, dass wir die Möglichkeit haben, uns in Deutschland zu treffen. Und ich freue mich natürlich auf gemeinsame Projekte. Das heißt jetzt für alle Firmeninhaber, für alle, die Veranstaltung mit dir machen wollen, ab Januar 2022 stehst du zur Verfügung für Vorträge, Seminare. Du würdest auch Teamcoaching machen, dass du mal mit einer Truppe 10 Tage in die Wildnis gehst?
Klar, komm auch noch. Also ich bin Ende November wieder zurück und bin dann, sag ich mal, ein paar Wochen mit Medienterminen unterwegs, aber so ab Anfang Januar bin ich dann auch die nächsten paar Monate eben größtenteils in Deutschland oder Schweiz, Österreich unterwegs und habe dann meinen neuen Vortrag mit, sag ich mal, Storytelling vom ersten Triathlon rund um die Welt und Fokus natürlich auf Mindset, Motivation, Zielsetzung und solche Themen und wie kann man auch, sag ich mal, die Learnings von meinem Projekt, vom Erfolg im Extremsport auch auf die Arbeitswelt transferieren. Und da bin ich ab, sag ich mal, so Mitte Januar auf jeden Fall auch bereit für.
Dankeschön, Jonas. Also für alle hier draußen, wenn ihr gerne den Jonas live erleben wollt, wenn ihr wollt, dass der Jonas mal mit eurem Team trainiert, wenn der Jonas mal erklärt, was Disziplin bedeutet und was Ausdauer bedeutet und dieses, was so viele immer sagen, never give up, wie man das wirklich lebt, dann ruft an, meldet euch bei uns und wir freuen uns, bei euch Gast zu sein. Und dir, lieber Jonas, für die letzten 4000 Kilometer, toi, 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 gutes Wetter, viel Spaß und ich freue mich, dich live zu sehen. Dankeschön.
Vielen Dank und dann sehen wir uns bald in Deutschland.
Bis dann. Tschüss, Jonas. Tschüss.